Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ihr traut euch was. Mich zu Ostern predigen zu lassen. Also ich sehe mich ja eigentlich eher als der geborene Karfreitagsprediger. Ihr habt es letztes Mal, ja, das ist eine gute Idee, ihr habt es letztes Mal, dann sieht man meine wackelnden Knie nicht so. Ne? Letztes Jahr durfte ich ja zu Karfreitag hier predigen und diesmal zu dem dazugehörenden wichtigen Fest Ostern. Beides kann man ja nicht voneinander trennen. Und deshalb lasst uns das einfach mal einüben, die Fröhlichkeit hier mal ein bisschen auszudrücken.
Oh ja.
Ja? Weil mir liegt das nicht so in meinen Genen. Ich bin eher so der Melancholiker. Ich sage, der Herr ist auferstanden und ihr antwortet?
Ja!
Er ist wahrhaftig auferstanden. Und das machen wir dreimal. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig
auferstanden. Halleluja. Ostern feiert die christliche Gemeinde den Sieg von Jesus Christus über den Tod. Der Schmerzensmann von Golgatha ist auferstanden. Der Gekreuzigte lebt. Deshalb gehören Karfreitag und Ostern, ich sagte es schon, zusammen und sind nicht voneinander zu trennen. Ohne Karfreitag kein Ostern. Ohne den Tod von Jesus keine Auferstehung von den Toten. Ohne das Kreuz ist die Botschaft von Schuld und Sühne, von Reue und Umkehr, hohles und leeres Geschwätz. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz den Weg frei gemacht, dass wir einmal im Endgericht vor Gott bestehen können. Und Gott selbst bestätigt dieses einzigartige Opfer, dessen wir am Karfreitag gedachten, dadurch, dass er seinen Sohn Ostermontag aus dem Grab ruft. Ohne Karfreitag und Ostern wären wir alle arm dran. Ohne den Mann der Schmerzen, der meine und deine Schuld gesühnt hat, sähe es düster aus. Lasst uns auf ein kurzes Gotteswort aus dem gerade schon verlesenen grandiosen Auferstehungskapitel des Apostel Paulus hören. Kapitel 15 im 1. Korintherbrief, die Verse 20 bis 22. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Dazu möchte ich noch ein Herrenwort stellen, das Jesus der verzweifelten Martha am Grab ihres Bruders Lazarus mitgegeben hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Dies ist eine einzigartige und gewaltige Botschaft. Paulus nimmt uns mit auf einen hohen Berg und eröffnet uns von dort eine grandiose Perspektive. Denn Ostern, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, hat Folgen. Weil Christus von den Toten auferstanden ist, ist unser Sterben nicht mehr das Letzte. Es geht danach weiter. Paulus sagt, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Jesus Christus ist also der große Wiederhersteller dessen, was Adam, der erste Mensch, kaputt gemacht hat. Durch die erste Sünde Adams hat die Menschheit, haben wir ein riesiges Problem. Wir sind von Gott getrennt. Wir sind gottlos. Und die Folge der Sünde ist der Tod. Wir werden alle einmal sterben. Das ist so gewiss, wie ich nach der Predigt gleich das Amen sage. Es sei denn, unser Herr kommt in der Zeit wieder und wir werden verwandelt werden. Also die Folge der Sünde ist der Tod, und zwar der Tod in seiner dreifachen Hinsicht. Zum Ersten der leibliche Tod, den erwähnte ich bereits. Und durch den Sündenfall bewirkt, haben wir alle noch mit uns das Problem des geistlichen Todes. Wir sind also, wenn wir denn nicht wiedergeboren sind, tot. Vor Gott tot. Also Leichen. Geistlich tot. Das heißt, wir haben keine Antenne für Gott. Der Leiche empfindet nichts. Wir kreisen immer nur um uns selbst. Ich, icher am ichsten. Das ist unser Problem. Wir sehen nur unseren eigenen Bauchnabel und meinen, damit haben wir genug zu tun. Und haben überhaupt keinen Blick für Gott. Das ist das Problem von uns Menschen. Und wir werden, wenn wir denn Christen sind, gewiss Menschen kennen, die genauso ticken. Keine Antenne haben für Gott. Hör mir doch auch mit deinem Jesus. Und das hat nun Folgen zum Dritten, nämlich, dass nach dem Tod dieser geistlich tote Mensch, also der Mensch ohne Jesus, den ewigen Tod erleiden muss. Also ewig getrennt von Gott zu sein. Und das ist die Hölle. Wir werden uns also einmal vor Gott verantworten müssen. Und das ist die biblische Realität. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Alle. Keine Ausnahme. Vielleicht kennt ihr ja noch Johannes Mario Simmel. Also zu meiner Zeit war der mal ganz berühmt. Er hat also unendlich viele Trivialromane geschrieben, Lieb Vaterland, magst ruhig sein und ähnliche Dinge. Vieles wurde auch verfilmt. Ich fürchte, dass die Generation, die hier weitestgehend vor mir sitzt, eher nichts damit mehr anzufangen weiß. Nicht? Also dieser Mann wurde mal interviewt. Also ein relativ bekannter Mann zu meiner Zeit. Okay, ich bin ein alter weißer Mann. Also das war so in den 80er, 90er Jahren, im letzten Jahrtausend. Der Spiegel hat diesen Simmel interviewt zum Thema Tod. Frage: Wie möchten Sie aus diesem Leben scheiden? Simmel antwortet: Nach einem glücklichen Erlebnis. Man muss ja praktisch jeden Moment damit rechnen, dass sich aus tiefer Dunkelheit eine Stimme erhebt und spricht: Herr Simmel, Sie befinden sich hier mit einem schweren Herzinfarkt auf der Intensivstation. Darum lege ich immer großen Wert auf stets frisch geschnittene Fingernägel und saubere Unterwäsche. Ich lasse das so einfach mal so unkommentiert stehen. Frage des Spiegel: Wem möchten Sie denn auf keinen Fall im Jenseits begegnen? Simmel, was soll das heißen im Jenseits? Wollen Sie mich etwa in Panik versetzen? Wenn ich tot bin, entschuldigt, so hat er es geantwortet, verflucht nochmal, muss Schluss sein. Sonst sterb ich nicht. Die 70% Wasser, aus denen der Körper besteht, gehen zum Himmel und kommen als Regen zurück. Von den verbliebenen anorganischen Salzen sollen dann Blumen und Bäume blühen. Das ist ewiges Leben, wie ich es mir wünsche. Ja, soweit Johannes Mario Simmel. Der ist dann ja im Jahr 2009 verstorben und weiß jetzt mehr, befürchte ich, als er hier von sich gegeben hat. Und ich befürchte sogar noch mehr, dass er sich ziemlich erschrocken hat nach dem Tod. Er hatte die verzweifelte Hoffnung, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Und das ist die Hoffnung der meisten Menschen in unserer Zeit. Hoffentlich kommt da nichts mehr. Keine Verantwortung, kein Gericht, keine Rechenschaft. Einfach tot. Nichts. Wie doch ganz anders klingt es bei Paulus. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Nein, das hätte niemand von Jesus gedacht, als man ihn wie einen gemeinen Verbrecher verhöhnt und verspottet und zum Tode am Kreuz verurteilt hat. Jetzt nach Ostern ist es für jedermann offensichtlich: Jesus ist der Erstling aus den Toten. Der Erste, der auf Ewigkeit nach dem Tode nicht mehr sterben musste. Das ist das Besondere. Denn Lazarus, den er aus dem Grab gerufen hat, unser Herr, der musste ja dann, Gott sei es geklagt, dann sogar noch ein zweites Mal sterben. Der arme Kerl. Nee, wir müssen es meistens nur einmal. Also Jesus ist auferstanden in verklärter Leiblichkeit mit dem Ewigkeitsleib, den wir alle einmal, die wir an ihn glauben, erhalten werden zum ewigen Leben. Also nicht nur unsere Seele lebt weiter, sondern wir warten auf die Auferstehung von den Toten. Leib und Seele werden zusammenkommen. Und da werden wir alle wieder sehen, die wir einmal hier im Leben kannten, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Stell dir das mal vor. Natürlich in erster Linie unseren Herrn selbst. Jesus, der uns gerettet und erlöst hat. Der wird der Erste sein. Aber dann bin ich gewiss, meine lieben Eltern wiederzusehen. Wenngleich dann noch die Familienbande nicht mehr da sein werden. Oder andere, meine geistlichen Väter, die alle schon im Himmel sind, die mir Wegweisung gegeben haben für mein Leben. Das ist so eine tolle Aussicht, oder nicht? Neben Jesus auch mal Martin Luther guten Tag zu sagen. Also das finde ich ganz großartig. Dass ich dich hier auch noch mal treffe. Ich habe so viel von dir gehört. Viele gute Sachen. Stellt euch das vor, wie unendlich schön das sein muss. Wir werden so viel erleben, dass die Ewigkeit dafür nicht ausreichen wird. Und Gott dafür zu danken, dass er Jesus uns geschickt hat und ihn in den Tod gesandt hat, dass er uns erlöst hat. Also er ist der Erste, der Erstling, der nicht im Grab geblieben ist. Und er ist der Garant dafür, dass diesem Ersten weitere folgen werden. Ihr habt es ja offenbar nicht so mit den alten Kirchenliedern, habe ich gerade so festgestellt. Dennoch darf ich vielleicht mal Paul Gerhardt zitieren. Da heißt es in einem ganz berühmten Osterlied: Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Also er, das Haupt der Gemeinde, ist schon da. Und der Rest kommt auch noch. Das kennen wir natürlich nicht, aber die Frauen kennen's aus der Schwangerschaft. Ne? Und alle Männer, die dabei sein durften, haben es dann vielleicht auch miterlebt und erlitten, wie ihre Frauen froh waren, dass der Kopf dann durch war. Da ist das Wichtigste. Dann kommt der Rest auch. Das Bild benutzt Paulus. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18, könnte man nachlesen. Kolosser 1, Vers 18. Also mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten blitzt etwas von Gottes kommender neuer Schöpfung in dieser alten Welt hinein. Und im Grunde habt ihr es schon gehört, die Botschaft von der Auferstehung enthält sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht besteht darin, dass der Tod überwunden ist. Er ist ein für alle Mal durch Christus besiegt und er behält nicht mehr das letzte Wort. Aber bitte auch die schlechte Nachricht darf nicht überhört werden. Auferstehung aller Menschen bedeutet, dass der Tod kein Zufluchtsort mehr ist. Niemand wird der Verantwortung vor Gott entkommen können. Das ist das Ende der Hoffnung auf ein endgültiges Aus. Die Hoffnung eines Johannes Mario Simmel und mit ihm vieler anderer Menschen ist eine Lüge, die trügt. Alle werden einmal aus den Gräbern gerufen werden. Alle. Und zwar durch einen Menschen, nämlich durch Christus, kommt die Auferstehung der Toten. Alle werden in Christus lebendig gemacht werden. Das ist eindeutiges Zeugnis der Heiligen Schrift. Und ich gestehe euch, liebe Geschwister und Freunde, das macht mich in der Tat sehr demütig. Wenn ich daran denke, einmal über mein Leben vor Gott Rechenschaft ablegen zu müssen, über jede Sekunde meines Lebens. Es wird alles aufgedeckt, meine innersten Gedanken, meine Abgründe, meine Motive, meine Selbstbeweihräucherung, auch nach einer Predigt, ne, hier. Hast du ja toll gemacht. Ja, so bin ich. Vermutlich wird es beim Ralf aber nicht anders sein. Weil so sind wir nun mal. Wir sind durch und durch verkommen. So ist das. Ich mache euch hier kein Schauspiel. Selbst nach den besten Predigten schreibt man sich das auf die eigene Rechnung. Hast du toll gemacht, Reinhold. Und raubt damit Gott die Ehre. So sind wir. Durch und durch. Also vielleicht ist es bei dir ja anders, lieber Ralf. Ich wünschte dir. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kollegen. Seit über 2 Jahren darf ich nun mich Rentner nennen. Der fragte mich einmal, warum glaubst du eigentlich, warum bist du eigentlich Christ? Ich finde, das ist eine gute Frage. Darauf sollte man eigentlich eine gute Antwort haben. Habt ihr euch das schon mal überlegt, wenn man euch das fragt? Damit man da nicht mit dem Stottern anfängt. Nun habe ich geantwortet, für mich ist der Glaube an Jesus Christus eine einzigartige Lebenshilfe. Ich habe jemanden, dem ich alles sagen kann. Da gibt es einen, der mich bis in die tiefsten Fasern meines Lebens kennt, der mich versteht und der mich trotz meiner Abgründe nicht verachtet. Und der sein Wissen darüber nicht schamlos ausnutzt, sondern mich unendlich lieb hat. Das ist wirklich schön. So oder ähnlich habe ich damals geantwortet. Und ich erzählte meinem Kollegen vom Sterben meiner lieben Tante, die im großen Leid unendlich getröstet war und zuversichtlich auf Jesus Christus gestorben ist. Ja, der Glaube ist eine Lebenshilfe. So damals mein Tenor. Das ist ja nicht falsch. Dennoch erschrecke ich heute drüber. Denn ich habe Jesus zu einem Problemlöser degradiert. Also Jesus sozusagen als mein Krückmann, wenn es mal nicht so weitergeht. Dabei ist er doch mein Heiland, mein Retter, mein Erlöser. Das habe ich mich nicht getraut zu sagen. Das klingt so komisch, ne, so fromm. Ich will es mal mit Martin Luther sagen, mit dem habe ich es halt Er hat mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst, erworben, gewonnen. Von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut. Und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Auf dass ich sein Eigen sei. Das klingt ein bisschen anders als Lebenshilfe, finde ich. Das ist aber wahr. Jesus ist mein Retter. Darüber hinaus ist er dann auch natürlich auch Lebenshilfe. Das ist doch keine Frage. Aber in erster Linie hat er mich gerettet aus der Gewalt des Todes und der Hölle. Und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist Jesus Christus, mein Retter. Das sollten wir auch sagen können in einem Zeugnis, falls es uns mal abverlangt wird, dass er mich gerettet hat. Ich wäre sonst auf dem Weg in die Hölle. Er hat mich daraus gerettet. Es gilt schon hier und jetzt, wer vor Gericht steht, ist gut beraten, einen qualifizierten Anwalt zu haben. Das gilt erst recht vor dem letzten unbestechlichen Richter. Da brauchst du dann einen, der für dich eintritt. Woher weißt du das? Magst du jetzt vielleicht fragen, weil es die Heilige Schrift sagt. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Und damit gehe ich jetzt weg von unseren Gefühlen und Empfindungen, die auch durch ihre Musik hervorgerufen werden können. Ich verweise ganz einfach und schlicht und möchte euch das auch anraten, allein aufs Wort zu trauen. Es steht geschrieben. Das Wort Gottes ist absolut zuverlässig. Es ist zuverlässiger als mein eigenes Herz und meine Gefühle. Die schwanken nämlich und werden mir keinen Halt geben. Etwas Festes muss der Mensch haben, und das haben wir in der Heiligen Schrift. Wenn Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe, dann ist das wahr. Absolut zuverlässig. Wenn du also dein Leben diesem Jesus gegeben hast, dich ihm anvertraut hast für Zeit und Ewigkeit, dann darfst du glauben und wissen, du wirst Jesus in Ewigkeit einmal sehen. Auch wenn deine Gefühle vielleicht gerade was ganz anderes sagen. Und du gerade keinen Lobpreis im Mund hast oder im Herzen, der dir das zusagt, sondern du fühlst dich grottenschlecht und elend. Es steht schwarz auf weiß geschrieben. Daran kann man sich festhalten. Alles andere schwankt. Und deshalb ist es so wichtig, täglich zur Bibel zu greifen, sich das zusagen zu lassen. Ich gestehe euch, ich habe Zeit meines Lebens das deutlich vernachlässigt. Machtet nicht so wie ich. Ich genieße zurzeit als Rentner die Zeit morgens mit meinem Herrn. Das ist einfach schön. ohne auf die Uhr gucken zu müssen. Lesen, betrachten. Hätte ich es mal während meiner Berufszeit auch so gemacht. Stunde eher aufgestanden. Aber das Fleisch ist willig, aber das Bett ist warm. Ne? Ja, so ist das leider. Wo sind wir? Macht's nicht so wie ich. Nehmt euch die Zeit dafür, weil ihr das ist die Kraftquelle fürs Leben. Zum Schluss darf ich noch einmal meinen Hausheiligen Martin Luther zitieren, der mir an vielen Stellen meines Lebens einfach eine Hilfestellung war. Eins seiner bekannteren Worte sind, ich zitiere, mir ist es wegen angeborener Bosheit und Schwachheit bisher unmöglich gewesen, den Anforderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen das täglich beweinte Zurückbleiben vergeben hat, so ist es aus mit mir, ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben, wie Judas an den Baum sich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals Christi wie die Sünderin, ob ich auch noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, Vater, dies Anhängsel da, das muss auch durch. Also das Haupt ist ja schon durch, das Anhängsel muss auch noch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber er hat sich an mich gehangen. Vater, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Soweit Martin Luther. Das ist österlicher Glaube. Gegen den Augenschein. Gegen das eigene Herz. Gegen die eigenen Gefühle und Empfindungen, sich an den gekreuzigten und Gott sei Dank Auferstandenen festklammern. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Jesus ist der Garant dafür, dass ich einmal für immer bei ihm sein darf. Und so darf aus einer Beerdigung dann ein österlicher Triumph werden. Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.